Ja, einen schönen guten Abend allerseits und danke für die liebe Begrüßung, Frau Obmann, mit Erwähnung meines Namens. Da fiel mir ein, ja, es ist lange her, da war ich ein Jüngling, noch jünger als wir alle, der da sitzt, kam ein großer stattlicher Bruder auf mich zu und sagte, Bruder Körnchen, ich habe Ihren Namen in der Bibel gefunden. Sag ich, ja, ich habe ihn auch schon gefunden. Aber da heißt es Körnchen und ich heiße Kernchen. Das macht gar nichts, Bruder Körnchen. Ja. Er hat recht, unser Bruder. Ein gewaltiges Thema. Gottes Wort. Der Gedanke ist, ach ja, ich muss erst euren schönen Namen erwähnen. Wie nennt ihr euch Gemeinde? Gemeinde unter dem Wort, oh, wie schön. Der Name gefällt mir, wenn ich an euch denke, Gemeinde unter dem Wort, das ist schön. So selten. Das Wort Gottes ist wirklich die Grundlage für jede gute, gesunde Gemeinschaft. Und deswegen ist es gut, einmal das Wort Gottes auf sich wirken zu lassen. Mein Gedanke ist, ich will ein wenig die Bibel bekannt machen. Der Gemeinde unter dem Wort. Wir haben vielleicht die Frage, ist die Bibel für uns ein Buch wie jedes andere Buch? Oder ist die Bibel ein ganz außergewöhnliches Buch? Wir werden ein paar Gedanken dazu sagen. Wir werden weiter einiges ansehen von unserer Bibel, aber zum Schluss möchte ich dann zwei Männer der Bibel bringen, die die Bibel geschrieben haben, was die über das Wort sagen. Das ist ja besonders wichtig, die mitgeschrieben haben, die Bibel, was die über die Bibel sagen. Das Erste. Ein ganz einfacher Satz, aber ein wichtiger Satz. Unsere Bibel ist ein ganz ehrliches Buch. Ich habe Kinder Gottes kennengelernt, die haben mir gesagt, wenn ich die Bibel hätte schreiben dürfen, dann würde einiges nicht drin stehen. Ja, stehen ein paar Dinge in der Bibel drin, die liest man nicht so gern. Aber ich bin überzeugt, dass kein Ding umsonst in der Bibel steht. Für irgendeinen Menschen, den wir vielleicht gar nicht kennen, haben auch ganz merkwürdige Worte der Bibel eine tiefe Bedeutung. Aber eins ist wahr, die Bibel ein ganz ehrliches Buch. Weil die Bibel so ehrlich ist, scheuen sich manche vor der Bibel. Weiter. Also ist es ein Buch wie jedes andere Buch oder ist es doch einzigartig in seiner ganzen Zeit, in seiner ganzen Weise, beeindruckt es uns in seiner Einzigartigkeit. Ich will als erstes mal sagen, kennt ihr ein Buch, das genau wie unsere Bibel in einem Zeitraum von 1500 Jahren geschrieben worden ist? Da gibt es kein zweites Buch auf der ganzen Erde. In einem Zeitraum von 1500 Jahren. Wir müssen mal überlegen, wie schnell alles sich verändert in unserer Zeit, in unseren wenigen Jahren, die wir hinter uns haben. Wie viel sich in 1500 Jahren verändert. Und dann soll alles eine Einheit sein, noch ein anderes. Im Laufe dieser 1500 Jahre haben circa 40 verschiedene Männer an der Bibel geschrieben. 40 verschiedene. Der eine war ein Staatsmann, der andere war ein Theologe, der andere war ein Fischer, der andere war ein Hirte. Und so können wir fortmachen. Ganz unterschiedliche Herkunft, ganz unterschiedliche Bildung. Und das soll etwas Einheitliches sein. Und das ist das Wunder. Unsere Bibel ist ein ganz einheitliches Buch. Und die Leute, die meinen, sie würden dutzendweise Fehler finden, die täuschen sich alle. Es gibt einige wenige belanglose Kleinigkeiten. Die sind Abschreibefehler. Das haben dann gelehrte Brüder im Laufe der Jahrhunderte zusammengetragen. Aber ansonsten, gerade auch in dem Punkt, ich habe gelesen von Shakespeare, der bei weitem nicht so alt ist wie unsere Bibel, da hat man viel, viel mehr Fehler nachweisen können als in der Bibel. Da ist das in der Bibel ein Minimum gegenüber dem. Ein anderes. Allein die zwei Punkte müssten schon genügen, uns von der Göttlichkeit der Bibel zu überzeugen. Ein anderer Gedanke. Dieses Buch wird von den größten Geistern gelesen und wird geliebt von Kindern. Jetzt könnte man nette Geschichten erzählen, wie Kinder bewegt sind und begeistert sind von der Bibel. Fällt gerade eins ein, von dem Professor Barclay. Er und seine Frau, Sprachwissenschaftler, die an der Bibel gearbeitet haben, für ihr Töchterchen hatten sie eben ein Mädchen. Und da dachte der liebe Bruder, ich muss doch mal nachgucken, was das Mädchen meiner Tochter macht. Und ging dann in das Zimmer, wo die beiden waren. Und da sagt die Tochter ganz, ja, ein bisschen streng schon, Papa, musst du uns schon wieder stören? Ja, was hast du denn? Was macht ihr denn gerade? Die Tante liest mir gerade aus der Bibel etwas so Schönes vor und da störst du uns wieder. Kinder beschäftigen sich mit der Bibel. Etwas Wunderbares. Ein Buch gibt es wenige, aber die Bibel ist es. Die größten Geister. Ich habe gelesen von einem, wie heißt der? Er hat einen Adel gekriegt zu Ehren, Walter Scott. Er war Jurist, ist aber bekannt geworden als Buchschreiber, als Autor. Ich habe von ihm gelesen, er lag im Sterben und er wollte dann in seinem Studierzimmer sein. Sein Sohn kam und besuchte ihn. Ringsherum alle Wände, wo Platz war, Regale, 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 alles voller Bücher. Er sagte zu seinem Sohn, nimm das Buch und lies mir vor. Der Sohn sah sich um, ja, nimm das Buch. Welches? Da war eine ganze Reihe Bücher, die der Vater geschrieben hat. Ja, Vater, welches meinst du? Die Antwort kam, es gibt nur ein Buch, das den Namen Buch verdient. Nimm die Bibel und lies mir vor. Und so könnte man fortfahren. Von bedeutenden Leuten. Ein Mann, der uns sehr nähe ist, wie heißt der Professor Ströter, der hat den schönen Satz einmal geschrieben, hat mir sehr gut gefallen. Unsere Bibel ist größer als die ganze Welt. Im ersten Moment habe ich gedacht, mein lieber Bruder, hast du nicht ein bisschen zu viel gesagt? Dieses kleine Buch, größer als die ganze Welt, was fiel mir sofort ein? Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen. So könnte man fortfahren. Vielleicht mal einen berühmten Theologen. Wie heißt der schnell? Die Namen sind manchmal nicht da, obwohl ich sie alle kenne. Oettinger, ja, Oettinger. Prälat Oettinger. Vor gut 200 Jahren hat er gelebt. Man sagt, er wäre einer der größten Geister in der damaligen Zeit gewesen. Er hat alle Philosophen, die es gab, bis zu der damaligen Zeit, alle gelesen, hat alle verglichen mit der Bibel und hat gesagt, kein einziger Philosoph reicht nur annähernd an die Bibel heran. Ich hatte einmal das Vergnügen, an einer festlichen Veranstaltung, Wir saßen so in runden Tischen, so mehr 8, 9 oder 10 Leutchen, vielleicht 100 Leute in dem Saal. An meinem Tisch waren vielleicht 2 oder 3 Doktoren und eine Professorin, passt also gar nicht zu mir. Ich habe dann mit der Professorin ein kurzes Wort gesprochen. Welche Richtung? Philosophie. Besondere Richtung oder in der Breite? Ja, in der Breite mehr. Und dann habe ich das erzählt von dem Oettinger, der alle Philosophen durchgelesen, durchgearbeitet hat und keiner reichte an die Bibel heran. Sie lächelte und sagte mir, sehr einfach, Herr Kärntchen, das eine ist Gottes Wort und das andere ist Menschenwort. Hätte mir keine schönere Antwort geben können. Ja, so können wir fortfahren. Das Buch ist in jeder Weise etwas Absolutes, Einmaliges. Auch in dem anderen. Es gibt in der heutigen Zeit keine Sprache mehr, wo es nicht eine Bibel gibt. Was jetzt noch sind, das sind Dialekte. Und da ist das eine ganz erstaunliche Sache. Da sind zurzeit ca. 4000 Menschen, Geschwister, Brüder, Schwestern, tätig, die in diese Dialekte noch Teile der Bibel übertragen. Ich glaube, das ist ein Zeichen der Endzeit. Das Wort soll noch allen verkündet werden, dann kommt das Ende. Dass das Wort wirklich jetzt noch in den letzten Winkel kommt. Alle Sprachen haben schon längst die Bibel. Nur noch Dialekte. Dann gibt es kein zweites Buch auf der ganzen Erde, das nur annähernd so viele Auflagen hätte wie unsere Bibel. Wenn man die Zahlen liest, ich kann sie nicht alle wiedergeben, ist es grandios, ist es grandios. Aber nicht nur, dass die Bibel die höchsten Auflagen hat von allen Büchern. Wie viele Hilfsmittel gibt es vor der Bibel? Das werden wir kaum zu einem anderen Buch finden, was die Bibel dazu bieten hat. Ich will nur mal einige nennen. Konkordanzen, hoffentlich haben wir meistens eine. Ein Lexikon oder Lexika. Ein Atlas. Ich halte das für sehr wichtig, wieder einen Atlas in die Hand zu nehmen und zu sehen, wo war das geschehen? Man kann das alles verfolgen. Interessant. Man geht viel tiefer in die ganze Sache hinein. Und so könnte man fortfahren, dann gibt es ja Bibelübersetzungen, oben ist das Griechische, Hebräische, drunter das Deutsche und alles Mögliche, was es gibt. Sprachschlüssel, dass man wirklich, auch Leute, die keine Sprachen können, sich so gut, wunderbar helfen können, ja, mit meiner griechischen Konkordanz, mit meinem griechischen Wörterbuch komme ich soweit, ich kann gut zurecht. Man muss eben nur die Buchstaben ein bisschen können und dann kann man sich wunderbar helfen. Alles gibt es für diese Bibel. Aber nun ein anderes. Es wird sicherlich kein zweites Buch geben, das so bekämpft worden ist wie unsere Bibel und noch bekämpft wird. Die andere Seite, es wird auch kaum ein Buch geben, das so geliebt wird, dass Leute ihr Leben für die Bibel drangegeben haben. Ich will 2 Ereignisse nennen, wie man die Bibel bekämpft hat. Eins mit dem Schwert, das andere mit dem Geist. Es war in der ersten Zeit des Christentums. Im Jahre 303 nach Christus hat der römische Kaiser Diokletian einen Erlass herausgegeben, alle Christen und ihr heiliges Buch sind zu vernichten. Es war eine ungeheure, schwere Zeit. Viele haben da ihr Leben lassen müssen. Und die Bibeln, das war ja damals eine Kostbarkeit. Die Bibel waren ja alle mit der Hand geschrieben. Schreibt man die ganze Bibel mit der Hand ab. Welche Schätze wurden da vernichtet? Und eins ist wahr, der Glaube braucht das Wort. Ohne gesunde Nahrung kann kein Glaube leben, braucht immer das Wort. Und das wurde in der Zeit vernichtet. Aber schön ist es, die Antwort, die Gott darauf gegeben hat. Der nächste Kaiser war dann der Konstantin. Hat der liebe Bruder will mir etwas zu trinken geben, das ist immer sehr nett. Ich mache das gern, aber oft habe ich den Eindruck, ich kriege da noch mehr. Ihr müsst meinen Husten schon ein bisschen entschuldigen. Das sind meine Bronchien. Irgendeine Schwachheit hat jeder. Ich habe halt auch eine. Also dann kam der Konstantin. Sicher ist vieles äußerlich geschehen, was nicht gefällt. Aber doch sind auch ganz wunderbare Dinge geschehen durch ihn. Einmal gab es da eine Konferenz, eine Zusammenkunft, wo die Bibel als das Wort Gottes bestätigt wurde. Unfehlbares Wort Gottes. Schon viel wert. Noch ein anderes. Er hat den Bischof damals, den Eusebius, beauftragt, auf Kosten des Staates 50 Bibeln herzustellen. Alle handschriftlich. Kostet viel Geld. Aber das Wort Gottes blieb so der Gemeinde erhalten. So hat Gott geantwortet. Ein anderes. Die Bibel wurde ja immer wieder auch durch den Geist bekämpft. Ein herausragender war ja Voltaire, Philosoph, Schriftsteller, Revolutionär. Auf ihn geht ja die ganzen Anfänge der Französischen Revolution zurück. Er lebte von 1694 bis 1778. Er hat ja damals den berühmten Ausspruch getan, in 100 Jahren liest keiner mehr die Bibel. Aber wir lächeln heute. Mehr als 100 Jahre sind vergangen. Und die Bibel wird gelesen. Die Bibel wird geliebt. Und wenn man die ganzen letzten 50 Jahre sieht, wie schwierig es war, oder noch mehr als 50 Jahre, in diese ganzen Länder die Bibel hineinzuschmuggeln, weil es dort verboten war, was da für Opfer gebracht worden sind und was für einen Segen Gott dadurch geschenkt hat. Das Wort Gottes ging weiter. Aber nun kommt die Ironie Gottes. Voltaire ist gestorben. Er wohnte wohl in Genf, soviel ich weiß. Da war sein Haus und seine Druckpresse. Und sein Haus und seine Druckpresse wurde übernommen von der Bibelgesellschaft. Und in kürzester Zeit war das Haus von unten bis oben voll mit Bibeln. Göttliche Antwort, in 100 Jahren liest keiner mehr die Bibeln. Es ist mal wunderbar, wenn man sieht, wie Gott eingreift in die Geschichte, wie Gott handelt. Ja, das war so etwas vom Äußeren. Des Wortes Gottes, da könnte man noch viel sagen, auch die ganze Entstehung, wie unsere Bibel dann zusammengestellt worden ist und so weiter. Ich möchte etwas jetzt sagen über die Einzigartigkeit der Bibel im Blick auf den Inhalt. Es gibt kein zweites Buch, das in dieser Breite uns eine Botschaft bringt über das Wesen Gottes, über den Sohn Gottes, über den Christus, über die Schöpfung, über den Menschen, über die Völker, über die Nationen, über das auserwählte Volk Israel. Alles in unserer Bibel. Alles geschichtlich nachweisbar, nachprüfbar. So ist die ganze Bibel. Ich sagte am Anfang, unsere Bibel ist ein ganz ehrliches Buch. Hält jedem Prüfung stand. Begegnete einmal einer und sagte: Hast du dir schon einmal Gedanken gemacht, was vor Gott und was vielleicht nach Gott sein könnte? Vielleicht brauchen wir keine Gedanken machen. Die Bibel gibt die Antwort. Steht beim Propheten Jesaja. Da sagt Gott: Vor mir war kein Gott gebildet und nach mir wird kein Gott sein. Das ist also eine philosophische Frage gewesen, nicht? Was könnte vor Gott gewesen sein? Was könnte nach Gott sein? Als wenn Gott all diese ganzen Fragen der Menschen einmal wahrnehmen würde oder wahrgenommen hat. Er hat von vornherein die Antwort gegeben: Vor mir war kein Gott, nach mir wird kein Gott sein. An einer anderen Stelle sagt er: Ich kenne keinen anderen. Da habe ich geschmunzelt und habe gesagt: Lieber Gott, wenn du keinen anderen kennst, kenne ich auch keinen anderen. Wir haben uns für dich entschieden. Gott ist Gott. Ja, und die ganze Einzigartigkeit der Weissagung über den Sohn Gottes. Der ganze Weg unseres Herrn, wie er in die Niedrigkeit gekommen ist, bis hin zur Himmelfahrt, alles in der Bibel geweissagt. Alles kann man nachprüfen. Alles hat sich so erfüllt, wie das Wort der Weissagung es gesagt hat. Ja, und wie das Wort der Weissagung Gottes ist über Völker, hat sich auch alles erfüllt. Und alles, was noch offen ist, wird sich erfüllen. Und das ist wieder ein Trost für uns, die wir schon lange, viele Jahre darauf warten: Der Herr kommt wieder. Ach, was haben wir in den 50er Jahren, die letzten 50er Jahre, im letzten Jahrhundert oder letzten Jahrtausend auf die Wiederkunft des Herrn gewartet. Wie viele Rechnungen haben wir gekriegt? Alle sind vergangen und der Herr ist immer noch nicht da. Und manche Frage: Bange, wird er kommen? Ganz gewiss. Wie alle Worte sich erfüllt haben, wird sie auch dieses Wort von seiner Wiederkunft erfüllen. Und das ist das Schöne. Dieses Buch erhebt auch den Anspruch, dass es Gottes Wort ist. Und das sagt der Herr so schön, Johannes 7, Vers 17, kann man es nachlesen: Wenn jemand will seinen Willen tun, der wird inne werden, dass ich nicht von mir selbst rede, das ist Gottes Wort. Das ist wunderbar, dass die Bibel es uns erlaubt: Du darfst nachprüfen, ist das Gottes Wort. Und das ist was Wunderbares, wenn ein Mensch dahin kommt, aus Glauben heraus Umgang mit der Bibel zu haben. Ich weiß nicht, wie viele Bibelstellen ich euch jetzt nennen könnte, wo ich ganz klare Worte Gottes für mich persönlich bekommen habe. Bei manchen habe ich gar nicht gemeint, dass das in der Bibel steht. Es steht doch in der Bibel. Es ist großartig, wie Gott alles ganz wunderbar geordnet und gelenkt hat. Und wir denken daran, dass er selbst es gesagt hat: Dein Wort ist die Wahrheit. Er ist die Wahrheit und sein Wort ist auch die Wahrheit. Und wir dürfen diesem Wort völlig und ganz vertrauen. Ich möchte jetzt zwei Worte lesen von Männern, die die Bibel mitgeschrieben haben. Das eine ist der David, der König David, uns allen bekannt. Und zwar ein Wort aus dem Psalm 19 möchte ich bringen. Ich möchte aber vorher ein Wort erwähnen aus dem Alten Testament. Das ist 2. Samuel, soweit ich es im Kopf jetzt habe. 2. Samuel am Schluss, wir haben es gleich. 2. Samuel, ja. Er wird genannt der Gesalbte des Gottes Jakobs, der Liebliche in den Gesängen Israels. Und dann sagt er von sich, der Geist Jehovas hat durch mich geredet. Sein Wort war auf meiner Zunge. Und das bestätigt der Herr im Neuen Testament, kann man nachlesen, Markus Evangelium, Kapitel 12, Vers 36. Sein Wort war ihm direkt gegeben von Gott. Und nun aus dem Psalm 19 ein Zeugnis von ihm über das Wort Gottes. Der Psalm 19 ist ein besonders schöner Psalm, hat drei Teile. Im ersten Teil wird uns gesagt, wie Gott durch die ganze Schöpfung redet. Fängt so wunderbar an, besonders schön für die musikalischen Leute unter uns. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und so weiter. Gott redet durch seine Schöpfung, ein Tag sagst dem anderen und so weiter. Da kommt der zweite Teil. Dann redet Gott durch sein Wort. Und dann kommt zum Schluss der dritte Teil, die letzten drei Verse. Welchen Ertrag hat das Reden Gottes? Das ist ja ganz entscheidend, dass man erkennen kann, Gott hat geredet, nun geschieht etwas bei mir. Da muss man die letzten drei Verse lesen. Nun will ich mal lesen, was David über das Wort Gottes sagt. Bei mir sind es im Psalm 19, die Verse 7 und 8. Bei Luther ist vielleicht um einen Vers weiter zu gehen. Er macht hier vier Aussagen vom Worte Gottes. Er wählt jedes Mal ein anderes Wort für das Wort Gottes. Da heißt es in Vers 7, das Gesetz Jehovas. Und nun eine Aussage von dem Wort. Das Gesetz Jehovas ist vollkommen. Eine zweite Aussage im gleichen Vers. Das Zeugnis Jehovas. Ihr gebraucht ja für die Bibel das Wort Zeugnis. Das Zeugnis Jehovas ist zuverlässig. Vers 8. Die Vorschriften Jehovas sind richtig. Und ein viertes. Das Gebot Jehovas ist lauter. Vier wunderbare Aussagen über das Wort Gottes. Könnte man lange darüber nachdenken. Einmal, dass das Wort Gottes vollkommen ist. Ja, manche Leute haben ja sich die Mühe gemacht, nachzuweisen, dass das Wort Gottes nicht vollkommen ist. Das mögen sie allen erzählen, die die Bibel nicht kennen. Die mögen nicken. Wer die Bibel kennt, der weiß etwas anderes. Es ist vollkommen. Es ist zuverlässig. Ach, wie viele haben sie auf das Wort Gottes verlassen und haben nach dem Wort Gottes gehandelt, sind nie zuschanden geworden. Ich denke gerade an einen ganz bekannten Mann, ich glaube jetzt ein Taylor war es, der ja eine große Mission aufgebaut hat, allein aus Glauben heraus. Und als er gefragt wurde, wie er es immer so macht, dass er zu klaren Handlungen kommt in seinem Leben, ich richte mich nach dem Wort Gottes. Wenn ich verreise, dann nehme ich mir ein Fahrbuch, dann sehe ich nach, von dem Ort zu dem Ort, um die Zeit fahre ich los, um die Zeit komme ich an und sage, das stimmt immer. So mache ich es mit der Bibel und ich erkenne immer wieder, die Bibel ist zuverlässig. Die Vorschriften des Herrn sind richtig. Manche meinen, sie würden eingeengt sein. Gott engt niemanden ein. Sie sind immer richtig. Wenn man den göttlichen Weg geht, geht es immer in eine innere Freiheit hinein. Und das letzte war dann noch, das Gebot Jehovas ist lauter. Und nun kommen noch vier wunderbare Aussagen, Wirkungen, die dieses vollkommene Wort Gottes schenkt. Das erste: Das Gesetz Jehovas ist vollkommen. Welche Wirkung hat es? Erquickend die Seele. Oh, liebe Geschwister, habt das erlebt schon? Wie oft die Bibel euch erquickt hat? Die hat es oft getan. Aber eins ist mir bei diesem Wort so wichtig. Dieses erquickend die Seele ist die alte Luther-Übersetzung, die alle übernommen haben. Die ist auch ganz wunderbar, ist ganz richtig. Das Wort erquickt wirklich. Aber der genaue Text müsste so heißen: Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es bringt die Seele mir zurück. Es bringt die Seele mir zurück. Mit anderen Worten, durch die Sünde, durch die Schuld haben wir unsere Seele weithin verloren. Nun hat Gott einen Erneuerungsweg für unsere Seele. Und das geschieht durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes, werden wir hinein in den Glauben geführt. Und durch den Glauben erfahren wir, dass wir Kinder Gottes sind. Und Endertrag des Glaubenslebens ist dann die Errettung der Seele. Gott möchte uns völlig erretten. Nicht nur den Geist, dass wir Zeugnis haben, wir sind Kinder Gottes, sondern auch die Seele. Und dann den Leib. Wie hat Paulus so schön gesagt, dieses Segenswort, das oft gesprochen wird, 1. Thessalonicher Kapitel 5, euer Geist ganz, geht's weiter, samt Seele und Leib. Gott will alle drei Sachen von uns völlig, vollkommen wiederherstellen. Geschieht durchs Wort. Wunderbar. Das war das Erste. Das Nächste: Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, macht weise den Einfältigen. In einer alten Kirche habe ich mal einen schönen Satz gelesen, da war das zitiert, dieses Wort, aber die haben es so wiedergegeben: Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, macht weise den Blöden. Das hören wir ja nicht so gern, nicht? Ich habe es angenommen. Das Wort Gottes macht wirklich weise. Die Vorschriften des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Ach, da denke ich so gerne an den Jeremia. Was hat der für einen schweren Prophetendienst getan? Er hat geredet, 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 Offenbarung Gottes, und das Volk hat nie gehört. Und was sagt er selbst? Deine Worte waren vorhanden und ich habe sie, wie geht's weiter? Ich habe sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Freude und zur Wonne des Herzens. Und das sagt der Heiland ja auch. Das habe ich zu euch geredet. Warum? Da sagt der Heiland, dass meine Freude in euch sei. Aha. Die Vorschriften des Herrn sind richtig. Sie erfreuen das Herz auch heute noch. Das Gebot des Herrn ist lauter und erleuchtet die Augen. Wie gern möchte Gott uns alle erleuchten, dass wir mit erleuchteten Augen des Herzens hineinschauen dürfen in den ganzen Reichtum der Herrlichkeit unseres Gottes. Das war jetzt ganz kurz ein Zeugnis von dem König David. Er ist ein kleiner Hirtenjunge, dann König geworden. Und das für ein begabter Mann. Die schönen Psalmen, die wir von ihm haben, auch hier im Psalm 19, Kunstwerk, wenn man darüber nachdenkt, darüber nachsinnt. Wie kann er uns das Wort Gottes so lieb und so wert machen? Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Jetzt lesen wir noch ein Wort von einem anderen, von Paulus. Ganz bekanntes Wort, kennt ihr alle auswendig sicherlich, 2. Timotheus. Vers 16, aber ich lese Vers 15 schon dazu. Und das trifft hier für einige von uns zu. Weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die heiligen Schriften kennst, die vermögend sind, also in den heiligen Schriften liegt ein Vermögen drin, die vermögend sind, dich weise zu machen, zur Seligkeit, zur Errettung, durch den Glauben, der in Christo Jesu ist. Und nun kommt es. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Alle Schrift. Vom ersten Blatt der Bibel bis zum letzten Blatt. Alles trägt den Hauch Gottes. Alle Schrift. Von Gott eingegeben. Und man macht auch 4 Aussagen, der Apostel Paulus. Es ist Nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, auf dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke völlig geschickt. Was brauchen wir, dass wir Menschen werden? Vollkommen, zu jedem guten Werke völlig geschickt. Das Wort. Das Wort reicht aus für alles. Und auch wieder die Vierzahl. Es ist interessant, dass wir oft die Vierzahl finden. Die Vierzahl ist das Umfassende, das alles zusammenfasst. Das ganze Wort hier in dem Fall. Er nennt also auch wieder 4 wunderbare Aussagen vom Wort Gottes. Das erste, wir haben es gelesen, es ist Nütze zur Lehre. Wir brauchen alle Belehrung. Wir haben so viel verloren. Wir sprachen auch vor kurzem, eben heute, über unseren Verstand, über unseren Denksinn. Ja, der alte natürliche Denksinn, der ist verfinstert. Der Denksinn muss erneuert werden. Und das Wunder geschieht, dass Gott den Denksinn erneuert, dass man göttliches Denken kann, göttliches Nachdenken kann. Geht alles in Verbindung mit dem Wort Gottes. Darum brauchen wir als erstes die Belehrung durch diese Lehre, die wir im Wort Gottes haben. Als zweites schreibt Paulus, die Überführung der Bibel ist das Beweismittel. Greifen wir nur den einen Fall heraus bei dem König David. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, was hat er ihm gesagt? Du bist der Mann. Und so ist die Bibel auch in vielen Fällen bei uns das Beweismittel. Gott meint mich, Gott meint dich. Das dritte war die Zurechtweisung. Der Gedanke ist die Wiederherstellung. Und das ist das Wunderbare. Das gleiche Buch, das gleiche Wort, das mich richtet, das stellt mich wieder her. Gott hat für alles Sorge getragen. Wer ist ein Lehrer wie er? Wer ist ein Lehrer wie er? Gott ist ein wunderbarer Pädagoge. Das muss jeder selbst erleben, in der Gemeinschaft mit ihm, der sich von ihm erziehen lassen will, bilden lassen will. Die Gnade Gottes ist erschienen und erzieht uns. Blick auf die Vergangenheit, auf die Gegenwart und Blick auf die Zukunft. Eine bessere Erziehung gibt es nirgends. als durch dieses wunderbare Wort unseres lebendigen Gottes. Also das Wort wird uns wiederherstellen. Das letzte war die Unterweisung, die Erziehung, die wir gerade erwähnten. Gott will uns erziehen durch sein wunderbares Wort. Welch eine Lebenskraft hat dieses Wort? Wir haben da nur zwei Stücke erwähnt, wie man dieses Wort vernichten wollte mit Waffen, wie man das Wort vernichten will durch den Geist und wie ist es auch in Deutschland gelungen, die Kraft des Wortes Gottes zu zerstören. Leider auf dem Wege der Theologie. Wir müssen das schmerzlich sagen. Aber überall bilden sich Kreise, freie Kreise, die wollen das ganze Wort haben, wollen Gemeinde unter dem Wort sein, weil sie das Wort Gottes hochachten und das Wort Gottes lieben. Das Wort erweist immer wieder neu seine Lebenskraft. Ich habe mir einmal das Wort angesehen, steht 7-mal in unserem Neuen Testament, das Wort ist gewiss. Ich habe gedacht, lieber Gott, muss das extra betont werden, das Wort ist gewiss. Wir glauben deinem ganzen Wort, aber steht 7-mal da, das Wort ist gewiss. 3-mal finden wir es ohne einen Zusatz. 2-mal heißt es, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Und ein drittes, das Wort ist gewiss und wahrhaftig. 2-mal, die beiden letzten Stellen sind in der Offenbarung. Aber die beiden Worte möchte ich jetzt noch lesen. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Ihr werdet gleich merken, warum. Und vielleicht werden manche etwas schmunzeln. Wir lesen die beiden Worte, stehen alle beide im 1. Timotheusbrief. Das erste steht Kapitel 1, Vers 15. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten oder selig zu machen, von welchen ich der Erste bin. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Ich habe noch kein Kind Gottes gefunden, das hier sagen würde, das stimmt nicht. Alle Kinder Gottes sagen, ja, das ist wahr. Er ist in die Welt gekommen, auf dass alle selig werden, errettet werden durch diesen Herrn, den Christus Gottes, der in die Welt gekommen ist. Jetzt kommt das Gleiche noch einmal im selben Brief vor, von derselben Hand geschrieben, Kapitel 4, Vers 9. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, denn für dieses arbeiten wir und werden geschmäht, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der einer Halter oder einer Retter genauer, der einer Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen, dieses gebiete und lehre. 2-mal, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Das erste Wort, ich sagte schon, nehmen alle Kinder Gottes an. Die fragen mich, warum nehmen sie das zweite Wort nicht an? Das steht auch da. Es ist gewiss. Und es ist aller Annahme wert. Ich tue es in manchen Fällen gerne im Gespräch benutzen. Das andere mal drüber nachdenken. Warum will man das andere Wort nicht annehmen? Ich schließe, die Zeit ist um. Und wünsche es mir und wünsche es uns allen, dass wir in dieses Wort des Apostel Paulus mit einstimmen. Er steht in der Apostelgeschichte. Es ist eine seiner Verantwortungsreden, die er halten musste vor dem Landsteger. Und da wir kennen die Apostelgeschichte 24, Vers 14. Aber dies bekenne ich dir, dass ich nach dem Wege, den sie eine Sekte nenne, also dem Gott meiner Väter diene, indem ich allem glaube, was in dem Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Bekenntnis von Paulus. Ich glaube allem, was geschrieben steht. Und noch, was sagt er? Indem ich also dem Gott meiner Väter diene. Vor vielen, vielen Jahren war ich auf der Suche, wie kann ich Gott dienen? Habe nach Möglichkeiten gesucht, die die Bibel mir bietet. Das Wort hat mir, ja, am meisten inneren Trieb gegeben, dem lebendigen Gott zu dienen, indem ich allem glaube, gleich wie geschrieben steht. Möchte der Herr es uns allen schenken, Gemeinde unter dem Wort. Wir wollen beten. Lieber Vater, wir möchten neu danken für diesen Schatz deines Wortes, das du uns gegeben hast und das du erhalten hast bis auf unsere Tage. Ja, dein Wort hat sich wieder neu bestätigt. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Ach, lieber Vater, dann gib auch uns die Gnade, dass wir die Antwort für dich haben, dass wir allem glauben, gleich wie geschrieben steht, und dass wir auf diesem Wege dir, dem ewigen Gott, in Liebe und in Dankbarkeit dienen dürfen. So lege deinen Segen auf uns alle und geleite uns in deinem Frieden. Amen.